So, das Thema ist ja schon ein paar Mal angeschnitten worden oder gut erwähnt worden von Karl, begeistert von Jesus. Dann kommt allerdings noch Petrus konfrontiert. Es geht um eine Predigt des Petrus in der Apostelgeschichte 3, Vers 12 bis 26. Die Vorgeschichte ist, dass dort ein lahmer Bettler am Tempel in der Tür gesessen ist und Petrus ihm sagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, im Namen von Jesus, steh auf. Und dann laufen die Menschen alle zusammen und Petrus nimmt die Gelegenheit und hält dann diese Predigt. Die Karmen hatte zwei Teile, das ergibt sich also hier auch automatisch, begeistert von Jesus, als erster Teil und dann später noch Petrus konfrontiert. Karl hat schon hingewiesen auf die Fußball-Europameisterschaft. Da sieht man dann viele Leute, die begeistert sind. Die Fans, die eben in der Fanmeile sind oder sonst irgendwo in Pubs sich versammeln und die ihre Begeisterung zeigen. Die sich auch nicht schämen, sich ganz dazu zu stellen, zu ihrem Team. Das ist jetzt nicht von der Europameisterschaft, weil die Schweiz nicht gespielt hat. Aber grundsätzlich, dass sie sich identifizieren mit ihrem Team und dass sie, wie gesagt, sich nicht schämen, diese Begeisterung zu zeigen. Petrus war natürlich nicht von Fußball begeistert. Israel hatte damals noch keine Fußballmannschaft, sondern er war eben von Jesus begeistert. Das war schon vor der Auferstehung, also vor dieser Geschichte jetzt. Bei einer Situation sagt er zu Jesus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Er hatte Jesus erlebt in diesen 3 Jahren und ist zu diesem Ergebnis gekommen. Wohin sonst sollten wir gehen, nachdem Jesus andere Jünger gesehen hat, die weggegangen sind und er seine 12 fragt, wollt ihr auch weggehen? Und er sagt, nee, wir haben erkannt, dass wir nur bei dir Worte ewigen Lebens haben. Petrus war so begeistert von Jesus, dass er bereit war, für ihn zu sterben. Mit aller Entschiedenheit, sagte er ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und er meinte das sicher ehrlich. Er war begeistert von Jesus. Aber wir wissen, dass es nur ein paar Stunden später war und dort fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Es gibt also eine menschliche Begeisterung, die eben oft nicht lange anhält, die von Umständen abhängig ist, vom Erfolg abhängig ist und von unseren Erwartungen und die dann schnell nachlässt, wenn es nicht so geht, wie es gehen soll oder wie wir das erwartet haben. Das hat Jesus ja erlebt, vor allem in der letzten Woche seines irdischen Daseins. Da war erst eine begeisterte Menge. Das heißt, vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Sie hatten Riesenerwartungen, was dieser Messias jetzt machen wird, dieser König sie befreien wird von der Herrschaft Roms. Und eine knappe Woche später schrien dieselben Leute, kreuzige ihn. Warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Jesus hatte ihre Erwartungen nicht erfüllt und sie gingen von einem Extrem ins andere. Und ich denke, dass man das bei den Sportfans, anderen Fans ja auch oft erlebt, dass das sehr schnell umschlagen kann, wenn ihre Mannschaft nicht das liefert, was sie sich erhofft haben. Da wäre eine Zwischenfrage an uns, wie sieht es da eigentlich bei uns aus? Sind wir nur begeistert von Gott, wenn er unsere Erwartungen erfüllt, wenn er das tut, was wir gerne hätten oder gehabt haben? Natürlich erzählen wir gerne, wenn Gott unsere Gebete erhört hat, wenn er Heilung geschenkt hat, wenn er bewahrt hat. Und das ist gut und richtig, da ist nichts dagegen zu sagen. Natürlich dürfen wir Gott dafür loben und ihn preisen. Aber kann es nicht manchmal sein, dass wir eigentlich nur begeistert sind von dem, was er uns gegeben hat und nicht von ihm selbst? Ich habe in den letzten Wochen war ich ja im Krankenstand und da hat man ein bisschen mehr Zeit, Dinge zu tun, die man sonst manchmal dann nicht dazu kommt oder sich nicht die Zeit nimmt. Unter anderem habe ich wieder angefangen, nach langer Pause mal wieder ein paar Psalmen auswendig zu lernen. Und da bin ich auf Psalm, ich habe mit den kurzen angefangen, Psalm 43 hat nur 5 Verse zum Beispiel. Und da sagt der Psalmist in Vers 2, warum hast du mich verstoßen? Warum muss alles so dunkel um mich sein? Und die Gewalt, warum muss ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Das ging nicht so, wie es ihm, wie er sich erwartet hat. Das war nicht das, was er erhofft hatte von Gott. Und trotzdem sagt er 2 Verse weiter, in Vers 4, dort will ich vor Gottes Altar treten, vor Gott, dem Grund meiner Freude. Ich will dich mit meiner Harfe loben, mein Gott. Es hatte sich noch nichts geändert. Vers 2 war noch immer seine aktuelle Situation. Warum muss ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Warum hast du mich verstoßen? Warum ist alles so dunkel um mich? Und trotzdem sagt er dann, Gott, der Grund meiner Freude. Wovon bin ich begeistert? Was ist der Grund, der tiefe Grund meiner Freude? Nochmal, ich darf mich natürlich über Heilung freuen und über all diese Dinge. Aber was ist der tiefe Grund, der Bestand hat, auch wenn Gott eben nicht das gibt, was wir gerne von ihm hätten. Nun, zurück zu Petrus und seiner Begeisterung. Er hatte Jesus verleugnet, aber Jesus ist ihm wieder begegnet. Und dann kommt eben Pfingsten, dann kommt die wahre Begeisterung. Und nach Pfingsten jetzt hält Petrus eben in Kapitel 2 schon eine lange Predigt, die viele Ähnlichkeiten hat. Und dann jetzt in Kapitel 3. Da sagt er, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das ist das Erste, worüber er begeistert ist. Die Herrlichkeit Jesu. Am Anfang der Offenbarung sieht Johannes den erhöhten Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er kann es gar nicht in Worte fassen. Es gibt im Deutschen oder auch damals im Griechischen nicht keine Worte dafür. Die Sprache reicht nicht aus, um Jesus zu beschreiben. Und deswegen kann er immer nur sagen, wie. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Und seine Augen glichen, waren wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Es war nicht das Tosen einer mächtigen Brandung, aber es war eine Beschreibung, so ähnlich war es, so hat er Jesus gesehen. Den Jesus, mit dem er 3 Jahre lang unterwegs gewesen ist, mit dem er gegessen hat, an dessen Brust er gelegen hat. Was war jetzt seine Reaktion, als er diesen Jesus wieder sah? Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Ich musste mich fragen, was ist mein Bild von Jesus? Wenn ich an Jesus denke und es kommen irgendwie automatisch irgendwelche Bilder in den Sinn, ja, dann sind es sehr oft die Bilder noch aus der Kinderstunde mit Flanelltafel und all die Geschichten oder von Kinderbibeln, wo halt der irdische Jesus gezeigt wird. Wie er ausgesehen hat, wissen wir ja gar nicht. Ganz sicher nicht so, aber er hat ausgesehen wie ein Mensch. Warum? Paulus sagt uns, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Diese Herrlichkeit, die Johannes dann in der Offenbarung sieht, die hat er abgelegt. Er wurde ein Mensch wie wir. Jesaja sagt sogar, dass er nicht besonders schön war und dass Menschen ihn verachtet haben. Und trotzdem sagte Johannes selbst über den irdischen Jesus, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die er als der einzige Sohn vom Vater bekommen hat. Es war nicht diese Herrlichkeit, die er jetzt im Himmel hat, aber es war trotzdem auch auf Erden schon eine Herrlichkeit, wo wir das spüren, wie begeistert Johannes in diesem Fall war. Diese Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die er dort erlebt hat. Aber wie gesagt, das war nicht die ganze Herrlichkeit. Denn Jesus betet dann in seinem hohen priesterlichen Gebet und sagt, nun Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. In aller Ewigkeit war Jesus so herrlich, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und diese Herrlichkeit hat er vorübergehend abgelegt. Und von dieser Herrlichkeit redet Petrus in seiner Predigt. Und weil er diese Herrlichkeit abgelegt hatte, dann sagt Paulus nochmal in Philipper 2 weiter, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und die Theologen sind sich nicht einig, ob das sich auf Jesus bezieht, auf den Namen Jesus oder auf den Namen Herr, aber ist egal. Er hat einen Namen, der über alle anderen Namen ist. Und dazu sagt er, ist der Heilige Geist gekommen. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Das ist die Aufgabe, eine der Aufgaben des Heiligen Geistes. Das ist eines der Merkmale des Heiligen Geistes. Wo der Heilige Geist am Wirken ist, dort wird Jesus verherrlicht. Wenn Menschen verherrlicht werden, ist es vermutlich nicht der Heilige Geist, der am Wirken ist. Aber er verherrlicht Jesus. Er führt uns immer wieder zu Jesus hin. Petrus redet von der Herrlichkeit Jesu. Und dann redet er weiter von der Heiligkeit Jesu. In Vers 14 sagt er, ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet. Nun, wir werden ja auch Heilige genannt. Und ich fürchte, deswegen haben wir nicht mehr so viel Respekt vor dem Heiligen, weil das ja doch nicht so besonders ist. Nur, da ist ein großer Unterschied. Denn wir sind der Stellung nach Heilige. Eine Heiligkeit, die Gott uns gegeben hat, während Jesus, so wie Gott auch, dem Wesen nach heilig ist. Als die Seraphim in Jesaja 6 beschrieben werden, dann lesen wir dort, dass sie mit ihren Flügeln ihr Angesicht bedeckt haben vor der Heiligkeit Gottes und riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Die Heiligkeit und die Herrlichkeit gehen zusammen. Meines Wissens ist das die einzige Stelle, wo etwas dreimal wiederholt wird hier. Heilig, heilig, heilig. Das ist das Wesen Gottes. Das ist, was ihn unterscheidet von allem anderen. Alles andere ist geschaffen. Er ist der Schöpfer. Alles andere hat einen Anfang. Er hat keinen Anfang. Alles andere gehört zu irgendeiner Klasse, zu irgendeiner Gattung dazu. Wir gehören zur Gattung Mensch und ein Hund gehört zur Gattung Tier. Aber Gott gehört zu keiner Gattung. Gott ist allein Gott. Und das ist, was heilig bedeutet. Er ist begeistert von seiner Heiligkeit. Und dann redet er von dem Anfänger Jesus. Ihr habt den Anfänger, andere Übersetzungen sagen, Urheber des Lebens getötet. Jesus ist der Anfänger. Er hat das Leben geschaffen. In Kolosser 1 lesen wir, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er hat alles für einen Zweck gemacht. Und der Zweck, das Ziel ist er selbst. Er ist der Anfänger und er ist das Ziel. Nicht nur das, wir sind nicht nur für ihn erschaffen, sondern er sagt hier auch, es besteht alles durch ihn. Jeder Atemzug, den wir in diesem Gottesdienst gemacht haben. Konnten wir nur, weil Gott es gemacht hat. Wir bestehen in ihm. Jeder Pulsschlag, jeder Wimpernschlag, ohne ihn würden wir nicht mehr existieren. Er hat uns nicht nur geschaffen, sondern er erhält uns auch am Leben. Es ist ja fast humorvoll, wenn man denkt an Spötter, an Atheisten, die Gott leugnen. Die sagen, den gibt's nicht und dabei existieren sie nur, weil es ihn gibt. Wenn es ihn nicht gäbe, würde es sie nicht geben. Er ist der Anfänger. Und dann redet er noch als Viertes von der Auferstehung Jesu in Vers 15 im zweiten Teil. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Das war eines der Hauptthemen der Apostel, wenn wir die Apostelgeschichte studieren. Im nächsten Kapitel heißt es nochmal, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Warum? Weil das ganz entscheidend ist. Paulus macht es im ersten Korintherbrief in dem großen Kapitel über die Auferstehung deutlich. Er sagt, wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Das muss man sich mal überlegen, was der hier sagt. Es gibt Leute, die sagen, ach, wenn du Jesus annimmst, wird alles besser und es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Und sie meinen, in diesem Leben lohnt sich schon, für all das Gute, was er uns schenkt. Paulus sagt, nee, wenn es nur in diesem Leben ist, dann bist du der bedauernswerteste unter allen Menschen. Jesus nachfolgen hat nur einen Sinn, wenn er auferstanden ist. Und damit ist die Garantie, dass auch wir auferstehen werden. Er bringt die zwei Samen zusammen. In Amerika hat es 25 Jahre lang eine Talkshow gegeben, Larry King Live. 25 Jahre lang, das war die längste Sendung, die es je irgendwo gegeben hat. Über 6000 Sendungen. Und mit den meisten Zuschauern über 1 Million pro Tag, die das gesehen haben. Larry King hat Leute interviewt, ganz unterschiedliche Politiker, Wissenschaftler, Sportler, auch aus dem frommen Bereich. Er hat, glaube ich, mehr als einmal auch Billy Graham interviewt. Und Larry King stammte aus einer jüdischen Familie, sein Vater war sogar Österreicher. Und er hieß eigentlich Zeiger, aber als er anfing, bei einer kleinen Radiostation zu arbeiten, da konnte sein Boss seinen Namen nicht aussprechen. Dann hat er ihn einfach King genannt und seitdem hieß er Larry King. Er wurde einmal gefragt, wenn er eine geschichtliche Persönlichkeit interviewen könnte, irgendeine aus der Geschichte, wen würde er interviewen? Und seine Antwort war sofort klar. Er sagte, Jesus Christus. Die zweite Frage war, was würdest du ihm stellen? Wenn du ihm eine Frage stellen dürftest, was würdest du ihn fragen? Und er sagte, ich würde ihn fragen, ob er von einer Jungfrau geboren ist. Denn er sagte, die Antwort auf diese Frage würde meine ganze Geschichte verändern. Das ist eine entscheidende Frage. Ist Jesus von einer Jungfrau geboren? Denn das ändert alles. Wenn er nicht von einer Jungfrau geboren ist, dann ist er ein Religionsstifter, wie alle anderen auch. Sogar ein Gauner in Wirklichkeit. Aber wenn er wirklich von einer Jungfrau geboren ist. Und Paulus sagt, das Gleiche gilt für die Auferstehung. Das hätte man genauso fragen können. Bist du wirklich auferstanden? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles Unsinn, was wir hier machen. Schade um die Zeit. Petrus sagt, in seinem großen Erbarmen hat Gott uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ohne die Auferstehung Jesu haben wir keine lebendige Hoffnung. Haben wir in Wirklichkeit überhaupt keine Hoffnung. Und natürlich auch keinen Sinn in unserem Leben. Wenn nach dem Tod alles aus ist, dann ist es völlig sinnlos, völlig zwecklos. Petrus ist begeistert von diesem Jesus, der eben wirklich auferstanden ist und das konnten sie bezeugen. Und am Schluss seiner Predigt sagt er dann, euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen. Und das ist doch ein tolles Wort. Das wünschen wir uns. Wir singen manchmal, komm und segne uns, dass Gott uns segnet. Aber die Frage ist, was für einen Segen meint er hier? Und hier hat er einen ganz bestimmten Segen im Sinn. Denn er sagt dann weiter, euch wollte er segnen, indem er jeden von seinen bösen Taten abbringt. Das ist Segen Gottes, wenn er unser Leben verändert. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, Petrus konfrontiert in seiner Predigt. Wir haben schon einen Teil gesehen in Vers 13 bis 15. Er sagt, diesen Jesus, den er gerade beschrieben hat, der so herrlich ist, den habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Ihr habt ihn preisgegeben, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Er spricht ganz klare Worte, was sie getan haben. Nun, das waren gar nicht sie persönlich, vermutlich, vielleicht waren welche dabei, aber die Mehrheit wahrscheinlich gar nicht, die das wirklich selber gemacht hat. Und wir denken vielleicht auch, naja, das war ja wirklich schlimm, was die gemacht haben, das hätten wir nicht gemacht. Wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten nicht gerufen, kreuziget, kreuzige ihn. Aber sie haben ihn dahingegeben, heißt es hier wörtlich. Und Paulus sagt uns in Römer 4, 25, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Jesus wurde dahingegeben um unserer Sünde willen. Unsere Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht, auch wenn wir nicht wörtlich geschrien haben, kreuzige ihn. Und doch war er am Kreuz, weil wir schuldig sind. In seiner ersten Predigt in Kapitel 2 in Apostelgeschichte sagt Petrus, und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Das finden wir ja immer wieder, auch später in Kapitel 4, dass es böse Menschen waren, die es getan haben, aber dass sie in Wirklichkeit nur Gottes Plan ausgeführt haben, was er vorher bestimmt hat. Mit die schönsten Worte in der Bibel für mich sind der Ausdruck aber Gott. Er wirft ihnen vor, er malt ihnen vor Augen, wie schrecklich das war, was sie getan haben. Den Urheber des Lebens getötet zu haben. Und dann sagt er, aber Gott. Aber Gott hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So ähnlich wie bei Josef im Alten Testament, der sagt, ihr habt's böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint, von Anfang an. Und genauso hier. Es war nicht dass Gott das Böse irgendwie dann verändert hat und verwandelt hat. Nein, es war von vornherein klar, Christus musste leiden. Das hat Gott geplant. Und auf diese Weise wurde erfüllt, was Gott geplant hat. Aber Gott, egal was wir gemacht haben, aber Gott. In Epheser 2 beschreibt Paulus die Situation der Menschen auf das Dunkelste. Er sagt dort, wir waren tot in Sünden und Übertretungen. Wir waren beherrscht von Satan. Wir waren dem Strafgericht Gottes verfallen. Drei Verse lang malt er in den dunkelsten Farben unsere Existenz. Und dann kommt Vers 4 wieder. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt. Das ist die gute Nachricht. Aber Gott. Das ist aber die eine Seite. Petrus beschreibt dann eben die zweite Seite. Gott tut das. Gott ist reich an Erbarmen. Aber jetzt kommt der Appell an Sie, an die Zuhörer. Und er sagt, deshalb denkt um und kehrt um, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Gottes Erbarmen ist so groß, dass er uns das anbietet. Aber er zwingt uns nicht. Und Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen umdenken. Luther übersetzt oft mit Buße tun. Und dieses Wort Buße tun, denke ich, hat oft ein bisschen fragwürdige Bedeutungen bekommen. Für manche ist Buße tun 10 Vater unser beten. Und für manche Protestanten ist Buße tun einfach nur ein Übergabegebet sprechen und das war es dann auch. Paulus beschreibt ein bisschen in 1. Thessalonicher 1, was das wirklich heißt, dieses Umdenken. Er sagt dort von den Thessalonichern, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten. Ich denke, hier wird beschrieben, was Buße ist. Hier wird beschrieben, was Bekehrung bedeutet. 2 Seiten einer Medaille hier. Er sagt zuerst, ihr habt euch von den Götzen abgewandt. Nun, natürlich, damals gab es noch wirkliche Götzen. Der Silberschmied hat die Diana gemacht und ein gutes Geschäft damit gemacht, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Die Leute haben tatsächliche Götzen angebetet. Aber das tun wir ja heute nicht. Wir knien uns vor keiner Holzfigur hin oder Silber oder was immer sonst. Und trotzdem denke ich, dass es auch damals nicht nur diese Götzen waren, von denen sie sich abgewandt haben. Und so ist die Frage, was sind eigentlich unsere Götzen? Denn die gibt es heute genauso. Die sind genauso weit verbreitet. Und die Frage ist, wenn wir zu Jesus kommen, haben wir uns von diesen Götzen abgewandt? Oder war es nur ein zu Jesus kommen, damit wir in den Himmel kommen? Das ist keine Bekehrung, sondern er sagt, ihr habt euch von den Götzen abgewandt. Dazu muss mir erstmal klar werden, dazu brauche ich den Heiligen Geist, dass er mich von meiner Sünde überführt und mir zeigt, was meine Götzen sind. Das kann Materialismus sein, das können meine Hobbys sein, das kann irgendwas sein, das können sogar gute Dinge sein, die uns wichtiger geworden sind als Gott. Alles, was wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Und davon müssen wir uns abwenden. Und dann nicht nur hinwenden zu Gott und sagen, okay, von jetzt ab mache ich jeden Tag 10 Minuten stille Zeit, sondern er sagt, ihr seid umgekehrt zu dem lebendigen Gott, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten. Das ist die Frage, wie diene ich Gott? Hat er überhaupt einen Platz in meinem Alltag oder ist der einzige Dienst, dass ich in den Gottesdienst komme? Wobei die Frage ist, wer hier wem dient, ob Gott uns dient oder wir ihm. Das beschreibt Paulus als Bekehrung. Bekehrung ist also eine radikale Veränderung. Nicht nur einfach ein Gebet und sage, also ab jetzt möchte ich, dass meine Sünden vergeben sind, damit ich in den Himmel komme. Sondern Paulus sagt es in Römer 12, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und hier wird deutlich, dass es nicht nur mit der Bekehrung getan ist, sondern dass das ein Prozess ist. Wir sind Heilige der Stellung nach, aber dann sagt die Bibel, jagt nach der Heiligung. Das heißt, dieser Prozess, dieser Veränderung ist ein fortwährender Prozess, dass wir uns immer wieder neu nicht am Verhalten der Welt orientieren, sondern uns eben verändern lassen in unserer Denkweise, nicht nur in dem, was wir tun. Nicht nur, dass wir halt gewisse Dinge nicht tun, die andere Menschen tun. Das reicht nicht, sondern Gott will unser ganzes Denken verändern. Er möchte das Zentrum auch unseres Denkens sein, wie Jesus aus dem Alten Testament zitiert, dass das oberste Gebot ist, Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen. Und dann heißt es auch mit ganzem Verstand, mit unserem Denken. Nun, wie passiert das? Wie kann er uns verändern in unserem Denken? Jemand hat das Bild gebraucht von einem Friseur. Das ist, sagt zumindest das Internet, der Europameister. Sieht man ja seine ganzen Diplome da oben hängen und seinen Pokal. Der kann einen verändern. Der kann einem eine gescheite Frisur geben. Aber dafür gibt es eine Bedingung. Man muss sich auf den Stuhl setzen. Und das war ein Bild für das, was Gott mit uns tun will. Ja, Gott will uns verändern, aber wir müssen bereit sein, uns auf seinen Stuhl zu setzen. Er läuft uns nicht nach, sondern wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen uns hinsetzen und sagen, ja, bitte, fang an, mich zu verändern. Ich habe diese Woche von John Piper gelesen, und der gesagt hat in einem Interview, er betet jeden Morgen, Herr, was immer es braucht, dass du mich von der Sünde wegbringst, dass du mich näher zu dir bringst, dass du mich heiliger machst, dass du mich dir ähnlicher machst, dass du mich veränderst, verwandelst. Was immer es braucht, tu es. Er sagt dazu, das ist ein gefährliches Gebet. Und das ist die Frage, sind wir bereit, das zu beten? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich es bete, dann kommen diese Gedanken und sagen, was wird jetzt passieren? Was wird Gott jetzt tun? Piper geht in dem Gebet noch weiter. Er sagt, was immer du mir nehmen willst, meine Familie, meinen Dienst, was immer, nur, dass ich dir ähnlicher werde. Dass man dann Angst kriegt und sagt, was wird Gott mir jetzt wegnehmen? Was für ein Bild von Gott. Ihm kann ich vertrauen. Ich brauche keine Angst haben, wenn ich mich auf den Stuhl setze. Natürlich kann es sein, dass Dinge passieren, die mir jetzt nicht gefallen. Aber, und da sind wir wieder zurück beim Anfang, ist dieser Jesus es wert, dass ich auf etwas verzichte, dass ich etwas aufgebe, was ich sowieso nicht behalten kann und dass ich ihm ähnlicher werde. Das können wir nur, wenn wir begeistert sind von Jesus. Wollen wir beten. Jesus Christus, wir müssen bekennen, dass wir manchmal von anderen Dingen begeisterter sind als von dir. Dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass du ein guter Herr bist, dass du vergibst, dass du langmütig bist und dass wir aus den Augen verloren haben, wer du wirklich bist. Wir danken dir für deine Geduld. Wir danken dir, dass du bereit bist, uns zu verändern. Und wir bitten dich darum von ganzem Herzen, Herr, gestalte uns um in dein Ebenbild, dass wir wirklich begeistert sind von dir, dass sich das in unserem Leben auswirkt, dass das sichtbar wird, dass Menschen angesteckt werden und dass dein Name verherrlicht wird.